Herzlich willkommen zu den Tennisproleten. Wimbledon steht vor der Tür und was ist da anderes angesagt als unsere große Vorschau zum nächsten Grand Slam Turnier? Ihr kennt es von uns, insofern ein großes Hallo an euch und vor allen Dingen an Henrike. Hallo.
Hallo.
Und Ladies First eben, ganz im klassischen Wimbledon-Style, deswegen kommt der Gast als zweites. Hallo Schwelli, schön, dass du dabei bist.
Hallo.
Altbekannte Runde für euch da draußen, die ihr uns hoffentlich nicht zum ersten Mal hört, die das erste Mal mit dabei sind, auch ganz herzlich willkommen. Wir machen wie vor jedem Grand Slam Turnier unseren großen Helikopterflug sozusagen über die Anlage, in dem Fall über Wimbledon, und lassen unsere Gedanken kreisen über die beiden Auslosungen, die ja seit gestern online ersichtlich sind auf der Website von Wimbledon. Der eine oder die andere von euch hat sicherlich schon einen Blick drauf gewagt. Wenn nicht, dann lasst euch von uns drauf ein bisschen reinzaubern. Und Schwelli, Wimbledon, der Klassiker, das Turnier vielleicht, ja, das älteste Tennisturnier der Welt steht vor der Tür und ich sag mal zu dir, mit Fug und Recht kann man sagen, der Klassiker und die Tradition, denn es startet normal am kommenden Montag. Ist das nicht schön?
Ja, ist es. Ne? Also da bin ich in vielen anderen Lebensbereichen bin ich vielleicht jetzt nicht so der große Traditionalist, aber das finde ich sehr angenehm. Man fragt sich ja manchmal auch, wie dass früher überhaupt die Grand Slam Turniere geschafft haben, ohne Dächer, und eigentlich dann in Wimbledon, das haben sie jetzt verändert, sogar noch mit einem Tag noch weniger, weil der Sonntag, der mittlere, ja immer spielfrei war, eigentlich dann doch immer ihre Turniere ganz gut durchzuziehen. Also sie hatten auch in manchen Jahren ihre Schwierigkeiten, aber man merkt ja, hat man ja jetzt in Paris auch wieder gesehen, wenn das Wetter in den Anfangstagen eines Grand Slam Turniers schlecht ist, nützen dir auch ein oder zwei oder vielleicht sogar drei Dächer nicht so viel. Da hat man immer die gleichen Schwierigkeiten aufgrund der Vielzahl der Matches, die da angesetzt sind. Ich finde es gut, dass Wimbledon wenigstens da die Tradition behält und innerhalb dieser 14 Tage bleibt. Und ich würde mir eigentlich auch wünschen, dass das so weitergeht. Für mich steht dazu ein bisschen zu viel das Geld machen, noch mehr rauspressen im Vordergrund. Und ich mag eigentlich Hektik und dass unglaublich viel gleichzeitig passiert an den ersten Tagen, also an den Erstrundenspieltagen eines Slams. Und das wird ja dadurch, dass der zusätzliche Tag da an anderer Stelle davor gepappt wird, sogar so ein bisschen verbessert.
Ja, definitiv. Definitiv. Und wer davon ein Lied singen kann, ist Henrike, die mich und Daniel ja tapfer begleitet, beziehungsweise wir drei machen ja auch immer das große Tippspiel, bei dem ihr übrigens noch teilnehmen könnt bis Montag früh, auf Twitter, auf Instagram oder wo auch immer. Guckt einfach mal nach, findet alle Infos dazu dort. Henrike, für uns bedeuten die ersten Tage auch immer viel Stress, aber insbesondere dieser Start am Sonntag bei den Australian Open und bei Roland Garros, das zerbrezelt uns ja alles die ersten Tage, oder?
Ja, wenn man ein Tippspiel organisiert, das sich über Tage zieht, beziehungsweise halt Hälften eines Draws und du hast zwei davon und zwei Hälften werden auf drei Tage gezogen, dann brauchst du kein Mathe-Genie, um zu wissen, dass das für Chaos sorgt. Ich bin auch ein Freund der guten Ordnung und finde es, wie Schwelli schon gesagt hat, auch sehr angenehm, dass Wimbledon wirklich dann montags anfängt. Ich verstehe dieses auf Sonntag ziehen auch nicht. Klar, mit den Wetterkapriolen, so Regen, hat man schon gemerkt, dass es manchmal auch seine Vorteile haben kann. Aber das könnte man ja auch damit regeln, dass man einfach mehr Dächer über Plätze macht. Ich weiß es nicht. Aber ich bin auch ganz froh, noch bis Montag früh Zeit zu haben, meine Tipps abzugeben. Denn die Draws dieses Jahr, hui. Also man kann würfeln. Ich glaube, das Man hat auch eine gute Chance nur mit Würfeln.
Ja, wir kommen gleich dazu. Ich wollte nur noch dich fragen, kannst du dich noch erinnern an letztes Jahr, wo wir es gerade vom Wetter haben? Die erste
Ja.
Woche Wimbledon. Ich glaube, das war das größte Chaos, was wir beiden jemals zu managen
Ja.
hatten. Diese Tipps in eine Reihe zu kriegen, da hat jemand schon sein drittes Match gespielt, während ein anderer noch nicht mal sein erstes beendet hatte. Aber am Ende haben wir es mit unseren über 220 Teilnehmern, die da immer mitmachen, dann irgendwie dann doch hingekriegt. Und am Ende der 2 Wochen stand dann bei den Herren mit Carlos Alcaraz ein wirklich junger Wimbledon-Sieger ganz oben auf dem Treppchen und bei den Damen mit Marketa Vondroušová. Keine Unbekannte, nichtsdestotrotz letztes Jahr eine ungesetzte Spielerin, die es ins Finale und dann eben bis ganz auf den Thron von Wimbledon geschafft hat. Insofern sind wir gespannt, was dieses Jahr so uns bringt, bei hoffentlich 14 Tagen Sonnenschein. Das wäre doch schön. Parallel wird auch noch ein bisschen Fußball gespielt, aber unser Blick gilt jetzt, würde ich mal sagen, zu Beginn den Damen und deswegen vielleicht gleich den Ball mal rüber zur Dame in unserer Runde. Erster Gedanke, wenn du so auf die Auslosung guckst bei den Damen, Henrike, was meinst du?
Mein erster Gedanke ist, glaube ich, dass Iga Swiatek sich eine bessere Auslosung gewünscht hätte. Also ich meine, wir wissen ja, dass Rasen jetzt nicht ihr bestes Terrain ist, aber man hätte es auch leichter haben können. Mein zweiter Gedanke ist, dass ich nicht so wirklich Ahnung habe, wen ich zur Siegerin, zur potenziellen krönen soll. Aber da steigen wir ja gleich ins Detail, glaube ich, nochmal ein. Und ja, also ich glaube, dieses Jahr, und das gilt für mich, für die Damen wie für die Herren, glaube ich, kann man echt nur sagen, man genießt die Reise und guckt wirklich von Runde zu Runde, was so passiert.
Gehst du da mit, Schwelli, oder hast du noch einen vierten bis sechsten Gedanken hinzuzufügen, so mit dem Helikopter einmal übers Damendraht drüber?
Ja, egal ob Damen oder Herren, Dor, ich finde Wimbledon immer relativ schwierig zu tippen und vorherzusagen. Vor Jahrzehnten war es ja wenigstens noch so, dass man so ein paar Profis, die in Paris richtig gut gespielt haben, schon aussortieren konnte, weil die auf Rasen halt gar nicht konnten, über die veränderten Bedingungen und die ja, Vereinheitlichung der Bodenbelege und der Spielweisen auf den unterschiedlichen Bodenbelägen ist das ja auch nicht mehr so der Fall, außer vielleicht noch bei Casper Ruud, der so ein bisschen damit kokettiert, dass er auf Rasen eigentlich gar keine Ambitionen hat. Die Rasensaison insgesamt, obwohl sie ja auch ein bisschen länger geworden ist, ist immer noch so kurz, dass ich mir daraus auch immer wenig ziehen kann, wer denn da jetzt so ganz toll in Form ist. Also Ausnahmen bestätigen dann vielleicht die Regel, aber oft ist es so, da wird ein Turnier gut gespielt und das nächste dann schon schlecht. Die Leute, die in Paris weit gekommen sind, haben da manchmal noch so einen kleinen Hang oder oft noch so einen Hangover von. Da weiß man dann auch nicht so genau, wenn sie überhaupt ein Turnier spielen auf Gras vor Wimbledon, ist es oft nicht so dolle. Bei Sinner war es jetzt anders. Und das sieht dann aber in Wimbledon ausgeruht schon wieder ganz anders aus. In diesem Jahr insbesondere und insbesondere bei den Damen haben mich dann zusätzlich noch die vielen Aufgaben gerade in Berlin irritiert. So dass ich da auch wenig rausziehen konnte, was die Form der eigentlichen Spitzenspielerin angeht.
Ja, und dazu kommt noch, dass so ähnlich wie es vielleicht den Tennisspielerinnen geht, dass sie nach Roland Garros, insbesondere wenn sie dort weit gekommen sind, erstmal, ich will gar nicht sagen überspielt sind, aber einen kurzen Moment des Durchatmens brauchen. So ähnlich geht es uns ja aus der beobachtenden Perspektive heraus. Haben wir in den letzten Wochen auch mehrfach im Podcast angesprochen, dass man zwar den Rasen irgendwo liebt, die Rasensaison liebt, aber man sich vielleicht dann nach dem Finale in Paris vielleicht sogar eine Woche wünschen würde, in der einfach mal der gesamte Zirkus stillsteht und man mal kurz Luft holen kann. Stattdessen geht's gleich weiter. Der ein oder die andere mag es, das ist schon richtig, aber uns selber hier geht es auch so, dass man manchmal nochmal drauf gucken muss und sagen muss, welche Turniere gab es da jetzt eigentlich zwischen dem Ende von Paris an den Start in Wimbledon und wer hat da eigentlich wie wo performt und kann man daraus was ziehen? Da bin ich bei dir, Schwelli. Enrique, nichtsdestotrotz haben wir natürlich Vorbereitungsturniere gehabt bei den Herren sowie bei den Damen. Und naja, das sind schon so ein paar, sage ich mal, Ergebnisse dabei, die aufhorchen lassen. Und deswegen werfe ich dir vielleicht jetzt mal den Ball rüber und sag mal, wenn wir mal bei dem Namen anfangen, auf den vielleicht Tennis Deutschland dann doch noch immer am stärksten guckt, dann muss man festhalten, finde ich, dass Angelique Kerber nun alles andere als ein gutes Los bekommen hat, oder?
Ja, das kann man tatsächlich so sagen. Angelique Kerber hat in Runde 1 Julia Putintseva zugelost bekommen. Und Julia Putintseva ist, finde ich, grundsätzlich immer eine gefährliche Gegnerin, weil sie eine Kämpferin ist und nicht aufgibt und wirklich, wenn sie ihre guten Tage hat, auch viele Leute schlagen kann und du halt nie weißt, welchen guten, ob sie jetzt gerade heute einen guten Tag gegen dich hat oder nicht. Aber dieses Jahr kommt jetzt noch erschwerend hinzu, dass Julia Putintseva Birmingham gewonnen hat, nämlich eins der besagten Auftaktturniere oder Vorbereitungsturniere. Insofern wird das nicht leicht für Angelique Kerber, die seit ihrer Rückkehr ehrlich gesagt nicht so wirklich in den Tritt kommt.
Und alle haben mir gedacht oder sich gewünscht und sie wahrscheinlich auch, dass so die Rasensaison dann nochmal das große Hallo wird und vielleicht ein letztes großes Spielen, vor allem dann doch vielleicht nahenden Rücktritt.
Ja, klar. Also ich glaube, dass alle vermutet hätten, dass sie am ehesten halt auf Rasen dann ja wieder in den Lauf gekommen ist oder ihre besten Chancen hat. Nur das Problem bei Kerber, was ich zumindest so ein bisschen sehe, ist, sie ist ja eine Person, die manchmal so diese Initialzündung braucht. Sie braucht dieses eine harte Match, was sie gewinnt und dann kommt sie so ein bisschen ins Rollen. Und das ist nicht so ganz passiert und auch auf Rasen nicht. Und da kann man sich jetzt schon die Frage stellen, ob das noch jemals so kommen wird oder nicht. Wir sehen das ja auch bei Caroline Wozniacki, bei der ist das ja ähnlich. Man muss mal schauen, aber ich sag mal so, die Wimbledon-Auslosung hat es jetzt für Kerber nicht leichter gemacht. Definitiv nicht.
Nee, Schwelli, oder? Denn selbst wenn sie es gewinnen würde, würde sie dann in Runde 3 spätestens auf die schon erwähnte Iga Swiatek treffen, wenn die es überhaupt so weit schafft. Aber Schwelli, wie ist deine Einschätzung zu Kerber? Ist es das letzte Wimbledon? Sehen wir sie dann nochmal in Paris und war es das dann? Oder ist das von mir alles viel zu voreilig formuliert?
Das weiß ich tatsächlich echt nicht. Das weiß
Du
wahrscheinlich
bist doch
Angelique
sonst immer so
Kerber.
gut informiert, Mensch.
Ja, aber da hat man ja in den letzten Jahren, egal ob Damen oder Herren, dann auch immer wieder mal seine Überraschung erlebt. Wo es mir auf jeden Fall auch so geht, ist, ich hätte auch erwartet, dass Rasen halt ihre Chance ist. Ich hätte eher erwartet, dass alles in dieser Saison so ein bisschen nur Aufbau dafür ist, auf Rasen dann wieder in Form zu sein. Ich hatte ja fast damit gerechnet, dass sie vielleicht sogar Sand komplett auslässt. Dann war zumindest Rom auf Sand gar nicht mal so schlecht. Und dafür ist jetzt Rasen echt richtig schlecht gelaufen. Denn wenn ich es richtig sehe, ja. Berlin erste Runde raus, Bad Homburg erste Runde raus, halt nicht ein Sieg auf Rasen. Ja, und das ist für jemanden, von dem man weiß, wie sie auf Rasen spielen kann, natürlich dann schon echt echt enttäuschend und ein Warnsignal. Und jetzt halt dann noch direkt in der ersten Runde eine Gegnerin, die offensichtlich in Form und in Rasenform ist. Ja, kompliziert. Echt kompliziert. Weiß ich nicht. Hier wieder Disclaimer. Habe ich, glaube ich, auch schon sehr oft gesagt. Angelique Kerber zu kritisieren, überhaupt Profis, die vielleicht auf der Zielgerade ihrer Karriere sind, zu kritisieren, fällt mir immer etwas schwer. In ihrem Fall noch mal schwerer, weil sie für mich über ihre Karriere hinweg komplett übererfüllt hat, Dinge erreicht hat, die zumindest ich ihr nie zugetraut hätte, im relativ späten Profialter noch mal den Sprung an die absolute Weltklasse geschafft, auch weiter Grand Slams geholt hat. Das wissen wir ja alles. Also von daher alles gut und sie muss das selbst wissen. Einen Trend nach oben sehe ich bei ihr, seit sie ihr Comeback gestartet hat, aber leider tatsächlich nicht.
Nein, und du hast vollkommen recht, aber wir tun es natürlich auch dieses Fiebern und dieses Hoffen aus zwei Gründen. Erstens mal, sage ich jetzt, wir tun es natürlich, wir tun es aus alter Verbundenheit, aus Begeisterung für das, was sie imstande war zu gewinnen in ihrer Karriere, an die vielen tollen Momente. Und man will ja immer noch mal dieses, ach komm, noch mal ein letztes Mal, so wie man, keine Ahnung, dem Roger noch einen Wimbledon-Titel gegönnt hätte oder. Das ist die eine Sichtweise darauf. Und die andere, warum wir es tun, ist halt auch das leider Gottes ein Lied, was wir jetzt, glaube ich, so im dritten, vierten Jahr nacheinander hier singen. Es fehlt halt so ein bisschen die Hoffnung, dass überhaupt eine der DTB-Damen so aus der zweiten und dritten Reihe uns da irgendwie eben anderweitig begeistern könnte, wenn es denn nicht Angie Kerber ist. Denn auch alle anderen, ja, ich will das gar nicht abtun. Ein durchaus großer Erfolg für sie persönlich. Eva Lys hat sich durch die Qualifikation das erste Mal ins Hauptfeld von Wimbledon reingespielt. Großer persönlicher Erfolg. Aber vielleicht ist es etwas despektierlich, aber man kann sich halt kaum vorstellen, dass daraus jetzt irgendwie ein Lauf wird, der einen in die zweite Woche und begeisternd hinter einer deutschen Tennisspielerin ja, irgendwo stehen lässt. Hast du Hoffnung für uns oder würdest du sagen, ja, das darben wir?
Ja, wir darben, ne?
Ja.
Muss man ganz klar sagen. Wir hatten eine Zeit lang vielleicht noch so das Glück, dass irgendeine dann doch überperformt hat in den einzelnen Slams und das so ein bisschen auch überdeckt hat und das Bild so ein bisschen weicher gezeichnet hat, die harte Realität im deutschen Damentennis. Das war jetzt schon in Paris auch weniger der Fall. Und wenn ich mir die Auslosungen so ansehe, du hast jetzt Lys angesprochen, gehen wir mal davon aus, oder im besten Fall gewinnt sie die erste Runde, dann kommt sie aber dann auch schon direkt gegen mit so Rana Kistea auf eine gesetzte Spielerin und danach würde zumindest der Papierform nach Coco Gauff warten.
Okay.
Ja, schwierig, ne?
Ja.
Ich Für Eva Lys persönlich wäre das natürlich schon ein Riesenerfolg, wenn sie in dieser dritten Runde stehen
Absolut.
würde. Ne, so, dann muss man aber eben auch mal sehen, wer zuletzt für diese Highlights nach oben gesorgt hat. Da fällt mir Niemeyer ein, die danach aber in so ein Loch gefallen ist. Da fällt mir dann gerade in Bezug auf Wimbledon natürlich Tatjana Maria ein, die ja aber nun auch, ohne despektierlich zu sein, nicht die Zukunft des deutschen Damentennis ist. Und ja, da muss man sich zumindest so kurz bis mittelfristig echt so ein bisschen Sorgen machen, würde ich sagen.
Ja, und Tatjana Maria eben auch wiederum eine Gegnerin bekommen hat, die auch in der Vorbereitung geglänzt hat, nämlich die trifft in der ersten Runde auf Katie Bolter. Die hat nichts anderes gemacht, als ihren Titel in Nottingham zu verteidigen. Also auch eine Spielerin aus Großbritannien, die weiß, mit dem Rasen umzugehen. Alles kein einfaches Los. Henrike, muss es
Maria hat
dann.
auch ein kleines Turnier gewonnen übrigens, also auf Rasen in Surbiton, so
Stimmt.
Challenger-Level. Ne? Also, und danach in Nottingham und Bad Homburg für ihre Verhältnisse nicht so dolle. Muss mal gucken, was da passiert. Also ich denke, auch Katie Botha hätte sich eine andere erste Runde gewünscht. Gar keine
Das
Frage.
stimmt, ja.
Ne? Also das kann man ja immer so und so sehen, aber es wäre für mich jetzt nicht die Riesenüberraschung, wenn Tatjana Maria dann auch mal in Wimbledon früh rausgehen würde gegen so eine Gegnerin.
Insofern, Henrike, setzen wir mal alle unsere Hoffnung darauf, dass wir in der zweiten Runde dann mit Laura Siegemund eine deutsche Spielerin haben werden. Liebe Henrike, die erste Runde scheint einigermaßen machbar zu sein gegen Katharina Beindl aus der Ukraine. Vielleicht machbar, allerdings wartet dann schon in Runde 2 Elena Rybakina. Und damit an dich, Henrike. Ab Runde 2 dann keine Deutschen mehr und dafür dann aber Rybakina und alle Favoritinnen im Flow.
Ach ja, also ich sag mal, bei den deutschen Damen ist die Auslosung wirklich unterirdisch, ungünstig, um das jetzt mal diplomatisch auszudrücken. Kerber, Putintseva haben wir ja drüber gesprochen. Laura Siegemund gegen Katharina Beindl, würde ich sagen, das ist machbar. Ich glaube, Beindl hat in letzter Zeit auch nicht viel geholt, aber spätestens gegen Rybakina, also wenn die nicht komplett irgendwie ihr Spiel zu Hause lässt, sehe ich das nicht? Ja.
Rybakina hat halt auch in Berlin aufgegeben. Ne? Das
Ja, ja.
ist eine von denen,
Ja, also ich
wo ich
meine,
dann
das ist noch
deswegen.
was. Wie verletzt ist sie da wirklich? Aber gerade vor Wimbledon, es haben ja einige aufgegeben, zurückgezogen. Eastbourne, glaube ich, bei den Herren war das. Also da gab es ja so viele Lucky Loser im Draw oder auf Mallorca, ich weiß es gar nicht mehr gerade. Also da ist immer die Frage, ist das so ein Sicherheitsding? Ich weiß es nicht. Aber die Frage ist ja, würde eine Laura Siegemund gegen eine geschwächte Rybakina immer noch eine Chance haben? Siegemund ist auf Rasen absolut unangenehm, braucht man nicht drüber diskutieren. Also ich meine, unangenehm ist ja so ein bisschen ihr Trademark. Aber ich sehe es noch nicht. Es kann natürlich sein, aber ich weiß es nicht. Naja, und dann haben wir Jule Niemeyer gegen Viktoria Golubic. Und wenn Viktoria Golubic was kann, dann ist es Rasentennis. Schwierig danach dann vielleicht Svitolina. Auch Tatjana Maria Bulter, da stimme ich Schwelli zu. Da hat sich Bulter sicherlich auch was anderes gewünscht. Aber ob das für Maria was bringen wird, dass sie jetzt unangenehm ist, don't know. Dann noch Tamara Korpatsch gegen Miyazaki. Das ist eine britische Wildcard. Da könnte natürlich was gehen, aber die Briten und Britinnen sind ja bekannt dafür, ganz gut auf Rasen zu sein. Und dann bleibt noch Eva Lys, wie ihr gesagt habt, für die es natürlich toll ist, dass sie sich da durch die Quali gespielt hat, im letzten Match unter anderem gegen Amanda Anisimova, was ich so nicht erwartet hätte. Dass sich der Lüst doch behaupten kann, aber die hat am Ende wirklich exzellent retourniert. Zumindest hat es so Andreas Thies gesagt, der vor Ort war in Roehampton und es gesehen hat. Und ich glaube, Lies hat tatsächlich von allen, vielleicht noch neben Korpatsch und Siegemund, tatsächlich die machbarste erste Runde für mich. Clara Burel ist sicherlich nicht schlecht, aber sie hat zumindest eine Chance. Ne? Also das ist jetzt nicht so, dass du denkst, doch nicht, aber ich würde es nicht für komplett unrealistisch halten, dass spätestens, allerspätestens ab der dritten Runde keiner mehr von den deutschen Damen im Einzel dabei ist.
Deswegen wirklich eine meiner Lieblingsfragen, bevor wir dann gleich zu den ja, Favoriten und möglichen Siegerinnen oder der möglichen Siegerin kommen. Eine meiner Lieblingsfragen an Schwelli. Wenn wir dann also als Tennisbegeisterte vielleicht im schlimmsten Fall davon ausgehen müssen, ab Runde 2 keiner Deutschen mehr die Daumen zu drücken, was sind denn aus deiner Sicht, Schwelli, entweder Matches oder auch einzelne Spielerinnen, die vielleicht in der jüngeren Vergangenheit von sich haben reden machen? Wo du sagst, Mensch, werf da mal ein Auge drauf. Das Ganze wird ja bei Amazon Prime zu sehen sein. Ich gehe davon auch wieder aus, dass man im Streaming auf alle Plätze schauen wird können. Insofern, Schwelli, von deiner Seite aus, was wären so, ich will nicht sagen Geheimtipps, aber wenn du sagst, wenn ihr euch wirklich dran erfreuen wollt, dann schaut euch mal eben jenes Match an oder folgt dieser Spielerin.
Ja, also ich meine, ich finde schon interessant, dass Swiatek in der ersten Runde gegen Kim spielt. Das ist ja so ein offensichtliches Match von den Namen her, wobei Swiatek gegen Kim, glaube ich, eine gute Bilanz hat, hat, glaube ich, noch nie gegen die verloren und Rasen hin oder her. Ich gehe tatsächlich auch eher davon aus, dass sie da durchkommt.
Ist es, darf ich kurz fragen, ist es ein Nachteil, also fast schon eine rhetorische Frage, dass Iga Swiatek kein einziges Match auf Rasen bestritten hat seit ihrem Sieg in Paris?
Gute Frage. Also Rasen ist ja nun rein statistisch gesehen, muss man nur mal reinkommen, bisher sowieso nicht ihr bester Belag, sondern ihr schlechtester Belag. Ne?
Also ist sie der Kaspar Rüth des Damentennis?
Nee, nee, weil dazu hat sie dann doch, warte mal, ich glaube, sie war im Viertelfinale im
Okay.
letzten Jahr. Also der Kaspar Rüth des Damentennis ist sie nicht. Ich glaube, ihre innere Einstellung zu Rasen ist auch eine andere. Sie findet sich, glaube ich, nicht damit ab, dass das irgendwie über die ganze Karriere hinweg jetzt irgendwie eine ganz unerfolgreiche Sache da sein soll. Ich gehe davon aus, dass sie auch gut genug ist, da an Stellschrauben zu drehen und sich auch auf Rasen dahin zu entwickeln, wo sie auf Hartplatz und auf Sand ja sowieso schon lange ist. Also ich glaube, da ist es wichtiger, gerade bei ihr auch sowohl die psychischen als auch physischen Tanks wieder zu füllen, als da jetzt unbedingt in den paar Wochen zwischen einem erfolgreichen Grand Slam in Paris und dem Start von Wimbledon da Wettkampftennis zu spielen. Ich glaube, das kann man auch auf dem Trainingsplatz regeln. Also die Wettkampfhärte hat sie ja.
Ja,
Die,
bin ich
die,
bei dir.
äh, ähm, äh, also das Selbstvertrauen und genug Siege hat sie ja wohl offensichtlich auch. Also, ne, wenn wir hier
Ja.
davon gerade geredet haben, so Kerber und Initialzündung und so, ja, würde ich für Kerber und für viele andere männliche und weibliche Profis auch so sehen, dass sie das mal brauchen und so, aber das braucht eine Swiatek auch nicht. Sie hat ja in Paris sogar bewiesen, dass sie dann auch mal eine ganz, ganz schwierige frühe Runde, wo sie echt nicht so super spielt und so, dann auch noch drehen kann. Also von daher, dass sie das auch mental drauf hat. Also von daher würde ich das jetzt nicht für den großen Nachteil sehen. Also ich würde mich sehr, sehr wundern, obwohl ich es jetzt genannt habe und weil es von Namen her interessant ist, wenn Swiatek dann nicht durchgeht. Ich würde mich vielleicht sogar weniger wundern, wenn zum Beispiel Jelena Ostapenko gegen Tomjanovic in der ersten Runde Schwierigkeiten bekommen würde. Weil
Okay.
Tomjanovic war im Birmingham-Finale und die nimmt, glaube ich, jetzt so langsam wieder Fahrt auf, nachdem sie lange verletzt war. Das wäre sowas, wo ich mal drauf gucken würde.
Okay. Und Enrique, wie sieht es bei dir aus? Was ist mit Naomi?
Naomi Osaka habe ich mir jetzt, glaube ich, habe ich mir das angestrichen?
Ich hoffe doch, die spielt
Als
gegen die. Ja, bestimmt,
Match to
oder?
Watch. Wo ist die? Ich finde sie gerade
An
nicht.
Nummer
Die ist relativ weit
117.
unten gegen Parry. Ich finde, das Match ist nicht so interessant, aber die Ecke des
Ach
Draws
so,
da
Diane
ist.
Parry. Ja, die Ecke des Draws ist halt. Da knallt's. Also
Ne?
Osaka Parry habe ich mir jetzt nicht unbedingt als. Es wird sicherlich Spaß machen, weil Diane Parry auch gut dafür ist, sehr unangenehm zu sein. Aber diese ganze Geschichte darum ist um Osaka gegen Paris drum, weil darüber haben wir Karolina Pliskova gegen Diana Schneider. Diana Schneider steht jetzt auch im Finale und zwar in Bad Homburg gegen Donna Vekic. Darüber haben wir Azarenka gegen Stevens, was man sich, glaube ich, absolut angucken kann. Und darunter haben wir Emma Navarro gegen Qiang Wang oder Wang Qiang. Das hat durchaus auch das Zeug, nicht langweilig zu werden. Insofern ist diese ganze Ecke interessant. Also ich glaube, da kann man immer mal drauf gucken, was da rauskommt, weil die danach folgenden Runden werden halt jeweils auch wieder spannend.
Ja.
Aber was ich mir vor allen Dingen auch markiert hatte, war Caroline Wozniacki gegen Alicia Parks.
Okay, warum?
Weil Alicia Parks ist echt durch die Quali gerollt und Wozniacki war jetzt auch nicht komplett schlecht auf Rasen. Das fand ich nicht, da habe ich auch gedacht, kann man mal gucken. Und dann, ja, Alexandrova gegen Raducanu, glaube ich, wird besonders aus britischer Sicht spannend, weil Alexandrova ist gut auf Rasen. Raducanu auch gerade wieder, nimmt gerade wieder Fahrt auf. Die hat ja die French Open auch ausgelassen. Und dann finde ich noch die beiden Slots, die liegen auch nebeneinander. Paula Badosa gegen Karolina Muchova. Karolina Muchova doch kurz vor Wimbledon wieder fit geworden mit ihrem Handgelenk. Hat zwar, glaube ich, in Eastbourne rausgezogen, aber angeblich nur aus
Ja.
Sicherheit. Nee, weil sie müde war oder so. Und dann darunter Mira Andreeva gegen Brenda Frovirtova, was ja
Das
so
ist
ein
ein
bisschen der
schönes
Blick in die Zukunft
Juniorinnen-Duell,
ist,
ja.
ja, weil das auch so ein Blick in die Zukunft sein kann, weil Mira Andreeva hat es ja schon gezeigt, aber auch eine Brenda Frovirtova hat ja durchaus das Zeug, zu den nächsten großen Spielerinnen gehören. Insofern,
Ja, die sind beide,
glaube ich, ist das halt, ja.
André war ja sowieso, aber auch Frumetova ist, glaube ich, 88 in der Welt. Also die ist auch nicht mit Wildcard als
Nee, nee,
Nummer,
nee, nee. Also das
keine
ist jetzt
Ahnung,
auch keine Laufkundschaft, ne?
ne, so da drin. Und die sind beide 17 halt. Ne?
Ja,
Also
ja.
wir haben, ja, ich will wirklich nicht auf dem deutschen Damentennis rumhacken, aber
Man darf sich die Frage stellen, warum das
was auch
woanders
möglich.
klappt.
Ja, vielleicht ist das auch nicht immer so positiv. Man könnte auch vielleicht auf viele andere 17-Jährige in anderen Ländern gucken, die auch anders trainieren als in Deutschland und wo das dann aber schief geht. Also, ne, man muss das vielleicht echt ganzheitlich sehen und gucken, aber solche Beispiele gibt es halt und
Das
dass
stimme
die
ich dir
beiden
zu,
jetzt.
Schwelli, aber wenn ich da einmal dazwischengrätschen kann, da hast du natürlich recht. Also statistisch gesehen gibt es wahrscheinlich mehr 17-Jährige, die es nicht packen, als 17-Jährige, die es packen. Aber wenn der Anspruch des DTB so groß ist und die Möglichkeiten in Deutschland die sind, die sie sein könnten, klar, Tennis ist sicherlich nicht der beliebteste Sport und es ist auch sicherlich nicht immer leicht, da das Geld zu kriegen, aber wenn man den Anspruch hat, den der DTB oft immer nach außen präsentiert und für sich auch in einem Stück weit herausnimmt, dann finde ich schon, muss man sich nach irgendwann dann mal die Frage stellen, warum das nicht läuft. Hat ja, ne, wenn du dich natürlich nicht aus dem Fenster lehnst, okay, aber da finde ich, passt manchmal das, was
Formuliert wird.
ja, das, was gesagt wird, passt dann nicht immer zu dem, was dann passiert. Also ich finde, der DTB ist da manchmal sehr optimistisch oder sehr mit stolzer Brust und es passt halt nicht ganz zu den Ergebnissen. Und deswegen, finde ich, kann man sich die Frage stellen. Nicht, weil es
Ja.
nicht bei anderen nicht klappt, sondern weil der DTB halt das tut, was er tut und sagt, was er sagt.
Bin ich d'accord, zumal man da vielleicht auch nochmal anmerken kann, im Damenbereich steckt ja eigentlich in Deutschland über Porsche mehr Potenzial sprich mehr Geld drin als im Herrenbereich, wenn ich das richtig sehe.
Auch das ein Argument, ja.
Ja, das ist so,
Okay, Rand fertig.
weil die großen deutschen Geldgeber im Herrentennis dann doch eher andere unterstützen. Also wenn ich da so an den Modebereich denke, dann läuft sowohl der Schönheit liegt immer im Auge des Betrachters, der gut aussehende Matteo Berrettini als auch Taylor Fritz, nicht nur in Klamotten eines schwäbischen Herrenausstatters rum, sondern die sind natürlich auch Teil von Werbekampagnen und verdienen damit Geld. Und Porsche macht das eben im Damentennis dann gezielt in die Nachwuchsförderung und das ist nicht wenig Geld und da kommt nichts bei raus. Aber zurück nach Wimbledon. Ja, also dann gucken wir uns das Juniorinnen-Duell zwischen Andreeva und Frývětová an und fragen uns am Ende dann trotzdem, wer gewinnt jetzt das Ganze? So ein ganz verwegener Wunsch mal wieder, wenn es nicht Angie Kerber gewinnt, dann fände ich so eine andere Cinderella-Story, fände ich, auch wenn es mal eine ihrer vielleicht schwierigsten Gegnerinnen war, fände ich ganz schön, wenn Bianca Andreescu Wimbledon gewinnen würde. Das wäre auch entgegen jeglicher Wahrscheinlichkeit. Die Gute hat ja eine lange Verletzungsgeschichte und jetzt auch eine lange Verletzungspause hinter sich. Spielte letzten August das letzte Mal in Montreal, hat dann, wie ich finde, durchaus respektable French Open hingelegt, kam da 3 Runden weiter, ist gegen Jasmine Paolini dann ausgeschieden, aber jetzt stramm durchmarschiert ins Finale von Sertogenbosch. Da gab es unter anderem auch ein Bombenmatch, vielleicht sogar das Rasenmatch des Jahres bisher gegen Naomi Osaka mit 6-4, 3-6, 7-6 gewonnen. Gut, ist dann in Bad Homburg leider auch wieder gleich raus, aber es ist vielleicht einfach nur ein verwegener Wunsch, dass ich ihr wünschen würde, ganz weit im Draw nach vorne zu kommen. Schwelli. Sagst du, der träumt noch, der schläft noch oder Träume gehören auch
Nein, nein,
dazu?
zu wünschen ist ihr das auf jeden Fall, weil sie ja auch eine, also meiner Meinung nach, ebenfalls eine sehr attraktive Art von Tennis spielt und da auch einige Alleinstellungsmerkmale hat. Was halt dagegen spricht, ist ihre Geschichte, Verletzungsgeschichte über die letzten Jahre hinweg. Und ich kann mich halt erinnern, da waren immer mal so wieder Comebacks mit Ausreißern nach oben, wo man gedacht hat, oh ja, jetzt kommt sie wieder. Ne? Also da hat man dann ein Match gesehen und das war echt gut. Und es ist, wenn sie schmerzfrei spielen kann, es ist super anzugucken und so. Aber dann kam halt immer wieder was. Und natürlich kann sich das auch noch mal ändern. So alt ist sie nun auch noch.
Absolut. Die
Aber
war
so jetzt nicht.
blutjung, als sie hier gegen Kerber
Ja.
Indian Wells gewonnen hat. Hier vor Corona war das
Ja.
noch, ich glaube, 2017 oder 18 oder sowas. Wahnsinn. Und
Also
das war das Duell.
eigentlich meine ich, hat sie alles, was man braucht, um richtig erfolgreich zu sein in der Weltspitze. Aber bei ihr lässt sich echt sehr, sehr viel rein auf den Körper, auf Verletzungen subsumieren. Und deswegen hat es halt jetzt über Jahre nicht geklappt. Zu wünschen wäre es ihr, ich glaube, jetzt ehrlich gesagt, also ich würde ihr lieber erstmal wünschen, dass sie über einen langen Zeitraum oder einen längeren Zeitraum mal komplett verletzungsfrei einfach spielen kann und das so langsam aufbauen kann, als dass sie jetzt hier in diesem Turnier irgendwie durchmarschiert und weit kommt und dann ist es aber dann irgendwie danach wieder schnell zu Ende und dann zippt es wieder irgendwo. Das würde ich mir noch mehr für sie wünschen als jetzt das super erfolgreiche Wimbledon-Turnier 2024.
Das ist schön. Das wünsche ich ihr und wünschen wir alle ihr hoffentlich auch. Und deswegen, Henrike, wird es wahrscheinlich in dem Viertel, wo sie sich da rumtreibt, wieder zu der altbewährten Konstellation kommen, dass wir ein weiteres Mal Madison Keys im Viertelfinale eines Grand Slams sehen, die einfach irgendwie dann doch immer abliefert. Wird da dann aus meiner Sicht wahrscheinlich gegen Coco Gauff spielen. Am Ende wird sich da Gauff durchsetzen. Die trifft dann auf Aryna Sabalenka im Halbfinale. Wer da gewinnt, weiß ich noch nicht. nicht. Und oben glaube ich, dass es wirklich so sein wird, dass Rybakina hier ins Halbfinale einzieht und sich wieder allen Erwartens nicht Iga Swiatek, sondern Caro Garcia da durchsetzt. Und wir haben dann ein Finale Rybakina gegen Goff und Rybakina gewinnt ihren zweiten Wimbledon-Titel. Was meinst du, Henrike?
Alles möglich. Also bei Team Jaw würde ich
Hast du ja
wirklich
am Eingang
sagen,
schon gesagt.
das ist wirklich, würde ich sagen, wobei Caroline Garcia in der ersten Runde gegen Anna Blinkova spielt und da kann man sich auch eine angenehmere Runde wünschen.
Das stimmt, aber sie spielt nicht vor heimischem Publikum. Das ist ihr großer Vorteil.
Das stimmt, das hilft bei Garcia immer ungemein. Aber ob das so ist, aber bei deinem Finale könnte ich mitgehen. Ich habe auch mir Rybakina und Goff irgendwie für den Titel vorgestellt. Ich würde mich jetzt aber der Spannung halber vielleicht einfach mal für Goff entscheiden. Warum nicht? Aber ganz ernsthaft, das ist jetzt einfach nur, um Namen zu nennen. Ich bin dieses Jahr so ratlos, absolut ratlos. Und deswegen mache ich jetzt das, was ich am Anfang vorgeschlagen habe. Ich würfel.
Du würfelst oder du fragst einfach Schwelli um Rat, weil der weiß
Genau, wir haben ja einen
normalerweise
Experten in der
alles.
Runde.
Haha.
Schwelli!
Über Jessica Pegula redet niemand, wie immer, ne?
Ach
Also
Mann, ja, siehst du, zum
schuldig
Glück
im
haben wir
Sinne der
dich.
Anklage.
Meine
Ja,
Güte,
aber
ja.
dafür haben wir ja dich, genau.
Ja,
Das
also
heißt.
sag Schwelli.
Wobei, ja, ne? Die hat mal eben Berlin halt gewonnen, hat da Coco Gauff geschlagen, Sinyakova geschlagen, im Bekic, die ja auf Rasen jetzt auch nicht so blöd ist, geschlagen und im Finale Kalinskaya geschlagen. Also würde ich erstmal sagen, hey, super. Und dann hat sie aber erstes Match in Eastbourne gegen Raducanu verloren. Allerdings relativ knapp und die kann ja auf Rasen auch was und vielleicht ist es ja auch gar nicht so schlecht, nicht die ganze Woche in Eastbourne zu spielen. Bei Pegula steht dem nur entgegen, dass es halt noch nie in den späten Runden eines Slams geklappt hat, sondern dass sie da, auch wenn sie mit guten Ergebnissen reingeht, mit hervorragenden Ergebnissen reingeht, dann eigentlich immer ein bisschen zu früh scheitert. Gemessen daran, was sie an Vorleistungen bringt. Ich wollte den Namen nur mal ins Spiel bringen. Wäre für mich eine Riesenüberraschung, wenn sie überhaupt ins Finale kommen würde. Wäre für mich sogar schon eine Überraschung, wenn sie ins Halbfinale kommen würde. Aber eigentlich müsste sie es mal schaffen, so eine späte Runde.
Okay.
Ist es langweilig? Nee, ich glaube, wenn ich auf Swiatek tippe, auf Rasen, ist es schon wieder nicht langweilig, oder? Weil,
Nö, das ist nicht langweilig.
also ich würde mal einfach auf sie tippen, dass sie sich jetzt nach Paris damit beschäftigt hat, ihre kleinen Schwächen auf Rasen, die sie im Vergleich zu anderen Belegen hat, auszumerzen, da besser zu adaptieren als in den Vorjahren und dann diesmal hier durchzumarschieren.
Prima. Dann machen wir das so. Und ich könnte jetzt fast
Und mir fällt gerade
sagen,
auf, Anna, das sage ich gleich. Das sage ich gleich. Alles gut.
doch, sag es ruhig, es sei denn, es geht um die
Nein,
Herren, dann
nein, nein,
sag's
nein, nein, nein.
gleich.
Es
Ja,
geht um die Herren. Es geht um die Herren.
siehst du,
Mir
dann bin
fällt
ich froh,
gerade
weil ich
etwas
wollte
auf.
jetzt gerade sagen, da die Herren doch sowieso vollkommen klar ist, wenn es sonst keine Geschichten geben würde im Herrentennis und jemand diesen Draw sehen würde und die letzten, sagen wir mal, 18 Monate nicht gesehen hätte, würde man sagen, können wir jetzt kurz halten, Djokovic gewinnt und wir verwenden die nächste halbe Stunde für Werbung in diesem Podcast, um Geld zu verdienen. Machen wir natürlich nicht, denn die Welt hat sich weitergedreht. Gehen wir mal rüber zu den Herren. Henrike, erster Blick drauf, Djokovic 25. Titel, oder? Nicht?
Ja, ich finde bei den Herren, ja, wie gesagt, hatte ich vorhin ja schon erwähnt, ist ähnlich offen wie zuvor auch. Ich meine, es ist interessant, dass sowohl Novak Djokovic als auch Andy Murray
Spielen.
im Draw stehen und mal planen zu spielen. Ob sie das jetzt durchziehen, ist ja bis zur Ansetzung noch offen. Zurückziehen kann man ja immer noch. Meine Novak Djokovic lag nach der Knie-OP, obwohl ich jetzt im Chip und Charge Wimbledon Vorschau-Podcast gehört habe, dass es sogar Gerüchte gab, er hat gar keine OP gehabt. Das war mir komplett neu und wäre natürlich ein Ding, aber keine Ahnung. Nehmen wir jetzt mal an, er hatte die OP, aber er sah schon doch wieder ganz gut aus. Aber man muss bei ihm, glaube ich, einfach schauen, wie es sein wird. Ich würde aber sagen, dass Novak Djokovic, wenn das Knie hält, im Turnier tendenziell mehr Fahrt aufnehmen wird. Und er in seiner Hälfte, ja, ist auch nicht in seiner Hälfte, sage ich schon, in seinem Viertel ist machbar getroffen hat. Da sind natürlich unangenehme Gegner dabei, auf die er früher treffen kann. Rune und im Zweifels, ja, Rune ist, glaube ich, so der unangenehmste, auf den er am ersten treffen kann. Aber dann halt später Hurkacz, Dömminor, die wahrscheinlich aufeinander zulaufen. Das wird dann gerade bei Hubert Hurkacz ein Test. Aber bei Novak Djokovic würde ich sagen, wenn er gut anfängt oder wenn er zufriedenstellend wird er tendenziell rollen. Aber ob das dann am
Basierend
Ende für ein
auf dem, was er auf Rasen kann
Ja, und
und
auch wie er,
weiß
wie
und
er, wie
allem.
gesagt, und auch wie er gewirkt hat. Also
Ja.
dafür, dass er vor kurzem eine OP hatte, sprang er schon sehr fröhlich wieder durch die Gegend. Muss man, aber es wird damit so ein bisschen stehen und fallen und
Naja, und ganz kurz und fairerweise muss man auch mal sagen, also ob er jetzt eine OP gehabt hat oder nicht, das finde ich etwas abenteuerlich, aber Taylor Fritz hatte letztes Jahr, genau, letztes Jahr meine ich, oder vor 2 Jahren genau die gleiche Verletzung sich während Roland Garros zugezogen, hatte auch eine OP und ist danach bis ins Viertelfinale in Wimbledon gekommen. Das war vor 2 Jahren, als er gegen Rafa dann verlor, glaube ich. Natürlich hat ein junger oder jüngerer Spieler wie Taylor Fritz ein anderes Heilfleisch als ein Novak Djokovic mit Ende 30 bald,
Ja, wobei
aber
man ja
machbar ist das.
vor allen Dingen Djokovic tut ja so viel für seinen
Ja.
Körper. Also ich bin mir sicher, dass der wahrscheinlich so biologisch betrachtet, wenn man mal so seine Werte anschaut, wahrscheinlich 10 Jahre jünger ist körperlich gesehen als das, was er jetzt ist, als das, was er halt auf der Uhr hat. Aber wie gesagt, man muss es mal schauen, weil auch Novak Djokovic wird sich nicht gegen Verletzungen wehren können und er ist ja definitiv auch angreifbarer geworden. Ich denke, Wimbledon ist für ihn noch mal was anderes, einfach aufgrund seiner Geschichte, so wie er drauf ist. Glaube ich, wird dieses Turnier in ihm noch etwas anderes rausholen können als vielleicht auf anderen Belägen oder in anderen Turnieren. Aber da muss man einfach mal schauen. Abschreiben würde ich einen Novak Djokovic nie. Und wenn ich jetzt mal so überfliege, hat er auch eine ganz gute Hälfte erwischt. Also ich finde die erste Hälfte deutlich unangenehmer als die zweite, wenn man mal von den beiden Spitzengesetzten ausgeht.
Das ist so der erste Blick drauf. Schwelli, würdest du da mitgehen oder?
Ja, definitiv. Also ich finde, gerade wenn wir jetzt über Sinner und Djokovic sprechen, hat Sinner deutlich schwieriges Draw, ein deutlich schwierige Auslosung erwischt. Ich finde vor allen Dingen bei Djokovic halt, die ersten beiden Runden sind dann schon so, dass er sich da gut reinspielen kann ins Turnier, normalerweise, wenn es körperlich klappt, einigermaßen, was, wovon ich aber dann aber ausgehe, wenn er antritt. Also bei Djokovic liegen meine Zweifel eigentlich auch weniger jetzt an der aktuellen Knieverletzung oder an der akuten Verletzung oder so, sondern mehr so sind dadurch begründet, was halt das ganze Jahr gelaufen ist oder eben nicht gelaufen ist, dass er eben keine Turniere gewinnt. Egal auf welchem Belag, egal unter welchen Umständen. Das halte ich für bemerkenswerter und dann vielleicht auch in diesem Wimbledon-Turnier ausschlaggebender als das mit dem Knie. Also ich glaube, er will ja auch, Er will ja auch Olympia spielen und so. Also wenn das Knie noch nicht vernünftig belastbar ist, dann glaube ich, dann wird er rausziehen oder gar nicht erst antreten. Und wenn das nicht der Fall ist, dann ist das eben ein Zeichen dafür, dass er körperlich gut in Form ist und dass das keine große Rolle spielen wird.
Ja, ist ein guter Punkt. Ich glaube, da hast du recht, dass diese Mind Games, das spielt eine Rolle. Kein Turnier gewonnen zu haben und jetzt sicherlich zwei Highlights vor Augen, die er wirklich gerne hätte. Vielleicht sogar noch gesteigerter das Thema Olympia, weil das ist der Titel, der ihm noch fehlt. Und bei all seinem Ehrgeiz
Genau.
kommt dann natürlich so ein psychologischer Druck zustande, wie er damals, als er die große Möglichkeit zum großen Wurf, zum Grand Slam hatte. Und da hat man hat es ja förmlich am Fernsehbildschirm hat man es ja sehen können, wie er zerbröselt ist. Damals in New York
Ja.
unter diesem Druck, ja, im Finale gegen Daniil Medvedev. Und das vielleicht etwas abgeschwächter. Ich glaube, der Moment war extrem damals. Vielleicht hat er auch aus diesem Moment gelernt, mit so einer Art von Druck nochmal umzugehen. Aber er ist jemand, der sich selber schon dann auch großen Druck macht. Und ich glaube, dass er ihn sich dieses Jahr bei Olympia mehr macht, qua seines Ehrgeizes, als es bei Wimbledon der Fall ist.
Ja, sehe ich genauso. Also ich glaube, dass er unglaublich selbst auch auf dieses Rekordding schaut, weil das ist auch seine Selbstbestätigung, das ist sein Argument und das ist ja auch das größte Argument in dieser ganzen GOAT-Debatte, dass er der Erfolgreichste ist, ist ja überhaupt keine Frage. Dass er nicht der beliebteste ist, ist
Ist
aber
auch
auch keine
keine Frage.
Frage. Ne, so, ne? Also einfach nur objektiv betrachtet, ohne das selbst zu wollen und gerne. Er hat auch unglaublich viele Fans, das stimmt auch, aber Roger Federer und Rafael Nadal haben meiner Meinung nach dann da doch einen kleinen Vorsprung. Ich finde, man merkt ihm sehr deutlich an, dass er selbst sehr auf diese Rekorde guckt. Und da unglaublich gerne überall ganz oben sein will. Und das Olympia-Ding fehlt ihm. Und deswegen glaube ich auch, dass er alles dafür tun wird, da fit zu sein. Und da hat er ja auch alle Chancen, würde ich sagen. So, also von daher, das begründet ja auch das, was ich gerade gesagt habe. Ich glaube, er wird nicht auf Biegen und Brechen an diesem Wimbledon-Turnier teilnehmen oder das durchspielen, sondern wenn er teilnimmt und durchspielt, dann ist das ein Zeichen dafür, dass da körperlich nichts groß im Argen liegt.
Ja, gut, und damit vielleicht ähnlich wie vorhin bei den Damen, auch jetzt bei den Herren, Henrike, wenn wir uns die Deutschen mal angucken und vielleicht möchte ich es gerade noch verbinden mit dem gerade eben schon angesprochenen Jannik Sinner, der kein Deutscher ist, ja, aber eben die Rangliste anführt, das Draw anführt und es in der ersten Runde mit Jannik Hanfmann zu tun bekommt. Ganz kurze Anmerkung noch dazu. Ja, ich finde, das ist schon ein ziemlicher Kracher im Gegensatz zu Djokovic, auf was Sinner da guckt. Denn nicht nur, dass er gegen Jannik Hanfmann in der ersten Runde spielen muss, sondern unten drunter wartet gleich mit Fuksovic und Berrettini eine Bombenpartie. Wenn man da mal sagt, da geht Matteo Berrettini als ehemaliger Finalist in Wimbledon durch, dann kriegt es Jannik Sinner in der zweiten Runde mit Berrettini zu tun. Wahrscheinlich mit einem Talon Kriegsbeu in der dritten Runde könnte man sagen, ein bisschen durchatmen, um dann in der vierten Runde auf Ben Shelton zu treffen. Meine Güte, der hat in Paris mit 225 Cross aufgeschlagen. Wenn ich mir das auf Rasen vorstelle, das wird schon eine Herausforderung, um dann im Viertelfinale Daniil Medvedev und im Halbfinale Carlos Alcaraz. Also es gab schon deutlich schwerere Auslosungen für den an Nummer 1 gesetzten in Wimbledon. Hier ist es Jannik Sinner. Kommen wir vielleicht nachher nochmal zu das, aber einfach nochmal als Gegenpart sozusagen zu den Ausführungen zu Djokovic. Aber Henrike, sag Jannik Hanfmann ohne Chance gegen Jannik Sinner? Ja, oder?
Ja, wobei ich jetzt noch einmal sagen muss, du meintest deutlich leichtere Auslosung als deutlich schwerere Auslosung als deutlich leichtere. So rum. Jetzt bin ich auch schon verwirrt. Egal. Ja, Jannik Sinner, glaube ich, hätte es einfacher treffen können, aber an Jannik Hanfmann wird es nicht scheitern. Ich habe Jannik Hanfmann, verbinde ich nicht mit Erfolgen auf Rasen. Und auch momentan ist er nicht gut drauf. Klar, er hat einen guten Aufschlag und alles, aber da würde ich dem anderen Jannik, dem Sinner Jannik, definitiv den Vortritt geben. Deutlich unangenehmer könnte es natürlich in Runde 2 werden, wenn er dann auf wahrscheinlich Matteo Berrettini treffen wird, weil das ist in Wimbledon deutlich gemeiner als Gegner. Berrettini spielt gegen Fuksovic, das kann man sich gleich auch schon mal eintragen, als Match zu gucken. Aber wir wollten ja über die Deutschen reden. Dann geht es weiter mit Daniel Altmaier, der gegen Arthur Ferry oder Fairy, keine Ahnung, wie man das korrekt ausspricht, spielt. Das ist eine britische Wildcard. Daniel Altmaier ist, glaube ich, legendär schlecht in Wimbledon. Ich meine, der ist noch nie über die erste Runde rausgekommen, wenn ich das richtig erinnere. Ist halt auch nicht sein Belag, muss man sagen. Ist klar, gegen eine Wildcard kann man immer sagen, warum nicht, aber da Arthur Ferry halt ein Brite ist, weiß ich nicht, die kennen sich mit Rasen halt besser aus. Dann haben wir Jan-Lennard Struff gegen Fabian Marojan. Struff wieder mit legendär fragwürdigem Auslosungsglück, weil Marojan würde ich mir auch nicht für die erste Runde wünschen. Es ist absolut machbar. Struff ist auch gut drauf. Danach geht es gegen Zhuzhen Zhang wahrscheinlich. Aber spätestens dann Medvedev. Ah. Ja, es ist auch wieder nicht Struffs Auslosung. Dann haben wir Maximilian Matera gegen Roberto Bautista Agut. Ja, es ist sicherlich machbar. Bautista Agut ist derzeit nicht so gut drauf, aber eben, es ist halt Bautista Agut, ne? Gleiches
Und
gilt
dann
für.
ist Bautista auch gut auf Rasen.
Ja, das
Ne?
kommt halt noch
Also,
erschwerend hinzu. Rasen ist, da ist er gut.
jedenfalls ist es viel mehr sein Belag
Als
als
Mataras.
Mataras Belag.
Ja, das ist halt, aber ich sag mal so, es ist jetzt nicht komplett hoffnungslos, aber man rechnet hier mit Wahrscheinlichkeiten. Danach geht es dann von Dominik Köpfer, also die sind nebeneinander, auch wenn sie nicht direkt aufeinandertreffen würden, spielt dann gegen Fabio Fognini. Ist auch schwierig einzuschätzen. Also ich würde schon sagen, dass Köpfer das ziehen kann, aber Fognini ist halt so
Ja,
eine Wundertüte.
Aber auf Rasen könnte
Ist, das ist
durchaus
es halt,
was
ne? Ich
drin
meine,
sein.
der hat sehr flache Schläge, eine sehr kurze Ausholbewegung. Das würde Fognini auf Rasen natürlich helfen, aber ich glaube, wenn der Köpfer stabil bleibt, dann kann er das durchaus ziehen. Und dann wird es gegen für ihn aber gegen Casper Ruud gehen,
Aber das ist ja
wahrscheinlich.
einfach.
Ja, sagt sich so, ne? Und dann, I don't know. Ja, vielleicht hat Köpfer dann neben Alexander Zverev, der ist nämlich der Letzte im Bunde, dann echt noch die größte Chance, weit zu kommen. Alexander Zverev startet gegen Roberto Carbajes Baena. Ich denke mal, das müsste gehen. Danach geht es dann gegen Giron oder Searle. Ah, wobei Giron sollte der durchkommen. Den habe ich mal in Halle spielen gesehen, glaube ich, gegen Struff war das damals. Der kann auch richtig unangenehm auf Rasen sein, weil der einfach die Matches so zieht. Und das ist für Rasen eine Kunst. Dann könnte Zverev aber relativ schnell auf Jack Draper treffen. Und da, das wird der erste Test. Weil Draper gut drauf ist, sich mit Rasen auskennt. Draper hat, was hat er nochmal gewonnen? War es East? Nee, war Stuttgart, ne? Ja, Stuttgart war Jack Draper, es war sein erster Titel. Und naja, Jack Draper mit einem Lauf gut auf Rasen und dann Heimturnier. Das ist, glaube ich, unangenehm. Wenn er Jack Draper übersteht, dann könnte es gehen. Weil klar, mit Fritz, Tsitsipas, Korda, Musetti, Rublev sind zwar bekannte Namen drin, aber so stand jetzt, abgesehen vielleicht von Korda und Fritz, aber auch das würde ich sagen, ist für Zverev machbar. Habe ich zumindest so ein Gefühl. Auch weil Zverev ja eigentlich in Wimbledon nichts zu verlieren hat. Also wenn er, glaube ich, irgendwo bei einem Grand Slam frei aufspielen kann, dann ist es hier, weil, naja, Rasen halt auch nicht so legendär sein Ding ist, ne? Mal sehen. Viel Fragezeichen von meiner Seite. Sorry.
Sind die kleiner bei dir, Schwelli?
Jetzt speziell in Bezug auf Zverev.
Ja.
Ja, noch größer. Also irgendwie, für mich ist das auch so eine Einstellungsfrage. Und zumindest im letzten Jahr hatte ich so teilweise den Eindruck, dass er selbst richtig daran glaubt, auf Rasen ähnlich gut spielen zu können wie auf Sand und auf Hartplatz und dass er das auch so ein bisschen durchrauschen lässt. Also ich kann mich da erinnern, war das nicht letztes Jahr Wimbledon, wo es dann hieß, ja, ich wusste nicht, dass mein Gegner so gut aufschlagen kann und so, weil hat mir keiner gesagt vorher und so. Also wo ich auch gedacht habe, so, was ist das für eine Vorbereitung auf einen Gegner im Slam? Und also ich sehe gerade so zum Beispiel jetzt Taylor Fritz da schon auf Rasen vorne, rein von seinen Möglichkeiten. Und mit Einschränkungen halte ich auch tatsächlich Jack Draper schon für sehr gefährlich, wenn der fit und gesund ist. Weil, das mag jetzt mein subjektiver Eindruck sein, ich habe mir den schon relativ oft angeguckt und ich finde den, dass er sehr, sehr gut spielt und ein großes Talent ist und er ist erst 22 oder so. Aber ich habe den auch unheimlich oft schon gesehen, verletzt, mit Krämpfen, mit gesundheitlichen Problemen. Und das alles sollte dir ja gerade im Slam eher nicht passieren. Also bin ich mal, dann gibt es da auch noch eine mögliche zweite Runde gegen Cam Nouri bei Draper, die auch irgendwie interessant wäre, einfach aufgrund der Konstellation, dass es beides Briten sind. Ja, also für mich ist die Wahrscheinlichkeit, dass Zverev in Wimbledon mal richtig was reißt, und das kann ja bei der Karriere, die er bis jetzt schon hingelegt hat, ja eigentlich dann nur Halbfinale, Finale, Sieg sein, ist immer noch relativ gering. Bei allen würde ich Ihnen da immer mindestens mal, je nachdem an Vorleistung, immer in den erweiterten Favoritenkreis zählen. Hier eigentlich nicht.
Ja, da gehe ich mit euch mit. Gibt dem eigentlich sehr wenig hinzuzufügen. Umso wichtiger ist es dann vielleicht ähnlich wie bei den Damen. Wobei, wie gesagt, du hast es erwähnt, also als richtig, richtigen Erfolg gemessen an den Ansprüchen von Alexander Zverev wäre es eben Halbfinale, Finale oder Sieg. Das heißt also, wir werden durchaus
Ne, also wir
Möglichkeiten haben,
messen, wir
hier in
me
die zweite Woche mit einem
ja,
Deutschen reinzugehen. Ja.
die Maßstäbe bei
Ja,
Zverev, das muss man
sind
jetzt auch mal
andere.
sagen, sind ja ganz andere als
Ja.
bei allen anderen deutschen Profis, männlich wie
Absolut.
weiblich im Moment. Ne?
Ja,
Also
ja, ja.
eine zweite Woche, ja, ist auch schön bei ihm, bei allen anderen wäre es ja eine super-duper Sensation.
Ja. Gibt's keine Widerrede. Henrike, neben den Deutschen, einmal so übers Tableau drüber zu Beginn. Montag geht's los. Die Herren starten mit der oberen Hälfte, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, am kommenden Montag. Und dann Dienstag die untere Hälfte. Ja, muss so sein, denn die Ehre gebührt immer dem Vorjahressieger, den Center Court meines Erachtens zu öffnen. Carlos Alcaraz sitzt in der oberen Hälfte. Insofern startet die obere Hälfte. Nichtsdestotrotz, so in der ersten Runde gibt es irgendwelche Highlight-Matches, die du dir markiert hast, wo du sagst, das auf jeden Fall mal angucken, wenn ihr Zeit habt.
Ja, eins hatte ich ja schon genannt, Berrettini-Fuchsovic. Da glaube ich, kann man mal drauf schauen. Jarry Schapowalow, weiß Weiß ich nicht. Ich habe mal einen Kringel drum gemacht, aber wenn ich jetzt so drüber nachdenke,
Oh.
eigentlich nicht.
Oh, wenn ich das sagen darf, das ist jetzt vielleicht mal, um mal ein bisschen Tennisproletenflair hier wieder rein zu kriegen. Also es hat sich
Das.
so ein bisschen ausgenudelt irgendwie mit dem Schapowalow, muss ich jetzt echt sagen.
Ja,
Ja,
das
es
wäre
ist
auch.
eigentlich ein Styler vor dem Herrn, eine Wonne, aber ich habe in Paris, ja, anderer Untergrund, alles richtig, alles schön, aber ich habe in Paris live mir Schapowalow gegen Tiafoe angeguckt. Und da wird man ja eigentlich mit der Zunge schnalzen und sagen, das musst du dir angucken. So. Aber ich muss euch ehrlich sagen, es hat, ich nehme den Tiafoe da gleich mit in Geiselhaft, ja. Es hat sich so ein bisschen ausgenudelt mit den beiden, ja. Also ich bin jetzt mal ganz bösartig, die Einfallslosigkeit von Tiafoe, ja, gepaart mit der dann doch irgendwie Schapowalow immanenten Phlegma irgendwie dann doch noch mal sich auf höhere Levels zu pushen. Ah, ja, auch er, Entschuldigung, war jetzt von Verletzungen gebeutelt und und. Aber es ist so ein bisschen totgelaufen, diese Schapowalow-Nummer für mich. Ich weiß nicht, wie ihr das seht.
Ist es. Also einfach nur, ich hätte es jetzt gesagt, weil Schapowalow, ich meine, Jarry ist ein guter Aufschläger, das macht ihn jetzt nicht zwangsläufig zu einem guten Rasenspieler.
Ja.
Ne? Also es hilft, aber es muss jetzt nicht unbedingt eins mit dem anderen einhergehen. Und Schapowalow ist tendenziell ein guter Rasenspieler. Aber wie gesagt, ich hatte es mir angekringelt, aber wenn ich jetzt so drüber nachdenke, glaube ich, guckt man sich lieber Monfils gegen Mannarino an.
Oh ja.
Oder Struff Marojan finde ich auch interessant. Super spannend finde ich Alexander Bublik gegen Jakub Menzig. Weil das könnte ich mir vorstellen, dass sich das zieht. Sonst, was könnte man noch gucken? Korda gegen Davidovich Fokina
Das ist
vielleicht?
ein Grand Slam-Abo auf 5 Sätze, finde
Ja.
ich. Also ich
Ja.
weiß nicht, wie es auf
Und man
Rasen
kann.
ist, aber in Paris die beiden gegeneinander spielen lassen, da könntest du, also für die könntest du Isnad Mahü ungefähr verdoppeln.
Ja, also das könnte sich ziehen. Was könnte man noch nehmen? Arthur Fis gegen Dominik Stricker. Wenn man so tief in die Tiefen einsteigen will. Und ich hatte mir eigentlich noch umkreist Alex de Minaur gegen Corentin Moutet, aber Moutet hat zurückgezogen.
Oh, hat
Insofern.
er? Oh ja, stimmt. Ja.
Und der spielt jetzt, glaube ich, gegen den Petschi Perricard. Ist der nachgerückt?
Nee, James Duckworth sitzt
James
drin.
Duckworth, ja, okay, nee, aber das hätte ich spannend gefunden. Moutet gegen de Minaur, weil de Minaur läuft gut, Moutet verteilt gut. Das hätte ich mir angesehen, aber ist jetzt nicht. Ja, das wäre so das, was ich jetzt aufgeschrieben habe. Schwelli.
Schwelli, du bleibst die ganze Zeit bei Korda gegen Davidovich Fokina hängen, oder?
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ist für mich auch der Fünfsatz-Klassiker neben Nishikori gegen Rinderknecht. Einfach, weil Nishikori halt am Platz steht.
Ja, stimmt
Ne?
eigentlich.
Also,
Stimmt.
ich weiß keine Ahnung, wie der im fünften Satz kommen will, aber der wird in den fünften Satz kommen,
Nee,
weil
das muss heißen, ich weiß
Davidovich
nicht, wie er den 5. Satz verhindern will. So muss
Ja,
es
genau.
lauten.
Genau,
Ja.
also vielleicht kommt auch noch der Supervisor, wenn er nach 4 verloren hat und sagt, nee, wir
Nee,
haben
ihr
aber
müsst
trotzdem gespielt,
schon.
das ist halt so. Ist halt so. Bei Davidovich Fokina gegen Korda interessiert mich auch noch brennend, wie oft Davidovich Fokina hinfallen wird.
Nee, das ist der
Wisst ihr,
Einzige,
dass
der
es
mit
einen eigenen.
Stollenschuhen spielen darf.
Ja, es ist, wisst ihr, dass es einen eigenen Twitter-Account gibt? Dit Focky Fall, wo es nur darum geht, dass Videos gepostet werden, wie sich Davidovich Fokina auf Deutsch auf dem Platz auf die Fresse legt, weil er es wirklich fast in
Geil.
jedem Match macht, aus irgendwelchen Gründen, keine Ahnung.
Tennis-Twitter lebt also noch.
Das finde ich interessant. Ich glaube, noch nicht genannt habt ihr Auger Aliassime gegen Kokkinakis.
Ja, das ist ein
Ja,
schönes
stimmt.
Match.
Ja.
Ich finde, für Kokkinakis gilt auch so ein bisschen das, was ihr vielleicht gerade schon über Tiafoe und wer weiß noch, Schapowalow gesagt hat. So ein bisschen ist für mich die Geschichte da so auch auserzählt. Ich habe immer gedacht, da kommt noch was, vielleicht mal was nicht richtig Großes, aber mehr als im Moment kommt, auf jeden Fall. Nur für ein so ein Ding in der ersten Runde, finde ich, ist er dann immer noch gut.
Ja,
Und
ihn hat's, weiß Gott, schlimmer getroffen mit Verletzungspausen zur Unzeit
ja,
als Schapowalow.
absolut.
Aber ja, ich bin da bei dir. Das ist wirklich so eine Konjunktivgeschichte. Was hätte das für eine schöne Karriere werden können? Er ist ein begnadeter Spieler und man hat so den Eindruck, dass das Karrierehighlight dann doch der Grand Slam-Titel im Doppel mit Nick Kyrgios zusammen war und das war's dann.
Ja, also von den reinen Fähigkeiten her hätte da mehr rausspringen können, sollen, müssen, wie auch immer. Du hast recht, oft verletzt gewesen, schwer verletzt gewesen und so weiter. Hat nicht sollen sein. Gefühlt jedes Jahr im australischen Sommer keimt nochmal so ein bisschen Hoffnung auf, weil da eben auch ein so ein geiles Match ist, aber das bestätigt sich dann so quer über die Saison auch nicht so wirklich. Aber wie gesagt, also ich glaube, Kokkinakis ist tatsächlich so einer, den will, egal auf welchem Belag, auch auf Sand und auf Hartplatz, keiner in der ersten Runde vom Slam gerne haben. Also echt nicht.
Nee,
Also
bestimmt nicht.
bis hoch in die Weltspitze.
Ja, insofern. Henrike, hat Jannik Sinner dann doch Glück, dass er gegen Jannik Hanfmann und nicht gegen Kokkinakis ran muss. Aber was meinst du? Ich meine, er ist die Nummer 1. Er hat nebenbei mal noch Halle gewonnen. Ist er der Favorit? Und was ist überhaupt mit Alcaraz? Und was ist mit Daniil Medvedev? Wir haben noch gar nicht darüber gesprochen. Was ist mit Ben Shelton?
Also Ben Shelton, würde ich, der hat sehr rumgeeiert jetzt auf Rasen. Er hat natürlich absolut die Anlage dafür, aber so rein vom Gefühl her, glaube ich, sortiert er sich gerade irgendwie. Den hatte ich jetzt nicht so auf dem Zettel, aber ich fand Jannik Sinner schon sehr, sehr stark auf Rasen, weil ich fand, man hat auch gesehen, also von Jannik Sinner habe ich ein bisschen was gesehen, von den Matches auch, und ich fand, er hatte einfach auch unglaublich Spaß beim Spielen. Er war gut drauf, er hatte gute Laune, er hat zweimal ein Becker-Hecht par excellence noch hingelegt. Ich glaube, wenn er
Ja,
das.
genau. Er ist nicht gefallen, sondern er ist
Er ist
gesprungen.
geflogen oder bewusst gesprungen. Und ich weiß nicht, das strahlte wirklich so eine in sich ruhende Freude und Zufriedenheit aus, dass ich sagen würde, wenn er das schafft zu transportieren, sehe ich keinen Grund, warum er das nicht reißen sollte. Klar, da ist ein Medvedev dazwischen, da ist ein Alcaraz dazwischen. Und nicht gerade Alcaraz, nun ja, Titelverteidiger, French Open-Sieger. Klar, ist jetzt in London früh raus, aber gut, das muss jetzt nichts heißen.
Ah, ich glaube, also den muss man schon
Eben,
auf dem
aber weil,
Halbfinalzettel haben. Oder
das meine ich ja damit,
meinst du,
die,
er
na,
geht gegen beispielsweise vollkommen zu Recht an Tommy Paul im Viertelfinale, kann man sich gut vorstellen. Meinst du, er geht raus gegen den?
Nein, nein, sondern ich meine, dass die Niederlage in London nicht viel zu sagen hat bei
Ja,
einem
ah,
Alcaraz. So
ja.
meinte ich das. Vielleicht habe ich mich da falsch ausgedrückt. Das ist es ja, ne? Einen Alcaraz würde ich wie einen Novak Djokovic in Wimbledon immer auf den Zettel schreiben. Aber ich habe für Jannik Sinner schon irgendwie ein gutes Gefühl. Und da ich ja dieses Jahr nur aufs Gefühl gehen kann, sage ich jetzt mal zumindestens, warum nicht? Also wenn er sich in der Hälfte durchsetzt, dann schaffst du den letzten Schritt jetzt auch noch?
Also das heißt, du machst in einem Abwasch, sagst du, Sinner schafft das da oben und wenn er da durchgeht, dann wird er auch, egal wer von unten kommt, das Finale gewinnen. Und wird das dann
Ja.
Sinner Djokovic sein, von deinem Gefühl her?
Ja, oder Sinner Hurkacz. Könnte Hurkacz würde ich es durchaus auch
Wow, Dark
zutrauen.
Horse. Ganz
Oh.
darkes Horse. Nee, Schwelli.
Also
Tu
ich
mir einen
würde da
Gefallen, sag
jetzt.
Hurkacz geht in der zweiten Runde raus.
Nein, 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 nein. Das war ja eigentlich genau das, worauf ich noch zu sprechen kommen wollte,
Tu das.
was mir erst als ich Swiatek als Damensiegerin gewählt habe, plötzlich siebenteils ein- und aufgefallen ist, dass, wenn ich jetzt mal, da Daniel ja auch nicht da ist, mal einen wilden Tipp bei den Herren raushaue und nicht Djokovic, Alcaraz, Sinner, dass ich dann auf Rubi Hurkacz tippen würde. Ja, und dann hätten wir zwei polnische
Ach Gott, ja.
Gewinner, Schrägstrich Gewinnerin meiner,
Für Tobi eine
meinen
grausame
Tipps nach. Ne?
Vorstellung, dass
Das,
Hurkacz weit kommt.
ja, ich weiß. Aber ich bin dem gar nicht so negativ irgendwann. Also es sind mehrere Gründe. Also erstmal, zweifelsohne kann er sowieso auf Gras sehr gut spielen. Ne? Das ist
Ja.
mal Punkt eins. Zweitens, ich finde, irgendwie hat Hurkacz zumindest für mich damals Federer in Wimbledon so ein bisschen, ich will jetzt nicht den schlimmen Begriff beerdigt verwenden, aber beendet zumindest in meinem Kopf gezeigt, dass die Karriere von Federer aber verdammt auf die Zielgerade geht, als er ihn 6-0 gegeben hat im dritten Satz, glaube ich. Tatsächlich muss ich auch sagen, dass Hurkacz für mich in, wo war es? Wo hat er gegen Rafa gespielt? Auf Sand? Rom
In
oder
Rom, ja.
Madrid? Rom mir da auch gezeigt hat, dass Rafas Karriere arg auf die Zielgerade geht.
Ja, so macht das Sinn.
Und
Schöne Story,
jetzt
schön.
so, ne, um den ganz großen Bogen zu spannen, würde es so sein, wenn im Viertelfinale ist das dann, glaube ich, wenn er
Ja.
da auf Novak Djokovic treffen würde und ihn schlagen würde, dass ich da auch vielleicht den Eindruck haben könnte, dass die Karriere von Novak Djokovic, zumindest was Grand Slam-Siege in Reihe angeht, zu ihrem Ende kommt.
Das.
Weil das wäre dann, dann hätte er schon echt lange nichts mehr gewonnen.
Ja,
Ja.
das stimmt. Djokovic hat dieses Jahr noch kein Turnier gewonnen. Ich weiß nicht, wann das letzte Mal vorkam.
Und das klingt dann eben doch nach einer ziemlich runden Story. Aber um es dann sozusagen von der anderen Seite her rund zu machen, und dann hätten wir doch
Also
tatsächlich.
bis dahin glaube ich es übrigens noch, halte ich es noch für relativ realistisch. Also die Wahrscheinlichkeiten, dass ich jetzt sage, Hurkacz gewinnt das ganze Ding, da lehne ich mich, glaube ich, schon Fenster, weil danach ja, vielleicht Halbfinale, wen würde ich denn da nehmen? Würde ich vielleicht sogar eher Taylor Fritz nehmen als Rublev und was da sonst noch in dem Viertel rumspielt, halte ich auch noch für möglich. Sinner oder Alcaraz von oben würde ich jetzt auf dem Papier erstmal nicht sagen, dass Hurkacz da der große Favorit ist in so einem möglichen Finale. Aber gut, ich hau den mal raus. Ich sag, Hubert Hurkacz macht das in diesem Jahr.
Ja, das ist doch gut
Ja,
und
dann
wird
hätte er sich für Halle gerecht.
ja und wäre Balsam für die polnische Fußballerseele, die ja bei der Euro nichts reißt. Aber ihr wisst ja, Fußball, das ist diese komische Randsportart, die ab kommenden Montag sowieso niemanden mehr interessiert. Denn alle gucken nach Wimbledon und ich mache das dann rund und sage, wir haben das erste Mal, glaube ich, überhaupt sechs verschiedene Tipps, drei verschiedene bei den Damen, bei den Herren. Schwelle geht mit Hurkacz, Henrike mit Sinner und ich sage, es macht dann doch die Erfahrung eines bereits gewonnenen Wimbledon-Titels aus, dass sich Alcaraz im Halbfinale gegen Sinner durchsetzen wird und auch Wimbledon gewinnt und damit seinen Titel verteidigt.
Ist doch eine Runde. Ja, wie du
Ja.
sagtest, eine sehr runde Geschichte.
Hat auch etwas für sich. Tatsächlich würde ich im direkten Duell auf Rasen und Alcaraz auch erstmal vorne sehen. Er hat ja auch. Er ist zwar nicht Nummer eins der Welt, aber er hat ja auch schon auf allen Belegen gezeigt, dass er Grand Slams gewinnen kann. Das hat Sinner noch nicht gezeigt.
Ja,
obwohl ich glaube, dass er die Möglichkeiten hat. Aber ich
Absolut.
finde tatsächlich, dass Alcaraz da im Moment noch so einen kleinen Vorsprung hat, auch wenn sich der jetzt im Moment nicht in der Weltrangliste ausdrückt.
Er hat einen kleinen Vorsprung und trotzdem wird es, wenn es denn so kommt, und ich würde es uns wirklich wünschen, es würde wieder ein grandioser Freitag werden und ein tolles Aufeinandertreffen der beiden Alcaraz gegen Sinner. Ich glaube, dass sie sich da absolut auf Augenhöhe begegnen werden und es wird ein enges Match werden. Mit eben, wie ich glaube, einem leichten Vorteil für Carlos Alcaraz. Bei ihm muss man in Klammer dann doch eben auch immer wieder nochmal das Thema Verletzungen und sowas anführen. Im Moment ist es ruhig darum, aber das ist ja immer so ein bisschen so eine Gratwanderung bei ihm. Nichtsdestotrotz, also ich könnte mir gut vorstellen, dass er sich da zum zweiten Mal nacheinander die Krone aufsetzt in Wimbledon, was schon ein Ding wäre, muss man ganz klar sagen. Andersherum wäre es dann eine ganz logische Reihenfolge, wenn man von Australien aus startet und man hätte Sinner Alcaraz, jetzt wieder Sinner und bei den US Open wieder Alcaraz, dann hat man das gute alte Fedal-Spiel oder sowas erfolgreich in die 2020er getragen. Mal schauen. Ihr Lieben, ich glaube, wir sind durch. Schwelli, du mit den Sandplatzgöttern. Braucht man eigentlich fast schon nicht mehr sagen und tun es damit trotzdem natürlich wieder multimedial am Start, insbesondere auf Insta und Facebook. Gibt es für euch da draußen, wenn ihr den Sandplatzgöttern folgt oder es noch nicht tut, dann tut es schnell, denn dort werdet ihr jeden Tag von ihm informiert über den Anlagenrundgang, die Highlights, was es lohnt zu schauen, genauso natürlich alle News zu den deutschen Spielerinnen und Spielern. Da wünschen wir dir gutes Durchhaltevermögen. Alles
Ja,
Gute.
vielen Dank.
Ja.
Ich bin gespannt. Ist ja das erste Mal Amazon Prime,
Ja.
wie das so abläuft. Ich war schon ein bisschen enttäuscht, dass die Qualifikation da nicht abgebildet wurde. Muss ich direkt einen Minuspunkt vergeben. Ansonsten bin ich von Amazon Prime eigentlich gute Streaming-Qualität auch bei Sport-Live-Veranstaltungen gewohnt und ich hoffe, dass es da jetzt in Wimbledon genauso sein wird und dass tatsächlich auch alle Plätze die ganze Zeit einsehbar sind.
Und es ist natürlich interessant zu sehen, dass nach den US Open letztes Jahr jetzt mit Wimbledon, was ohne den US Open zu nahe zu treten, dann doch nochmal eine andere Strahlkraft, insbesondere hier in Deutschland hat. Naja, nun erstmalig eben der Klassiker im Stream, ja, und eben ausschließlich über Streamen zu sehen sein wird. Also während man ja immer noch ganz klassisch hier bei Oma und Opa den Fernseher hat anmachen können, der schon ein bisschen älter ist, aber Eurosport hat empfangen können. Das ging ja alles noch in der Vergangenheit und Opa hat da auch immer Tennis gucken können. Jetzt müssen wir ihn dann an das Thema Amazon Prime ranführen, dass das auch über ein Fernsehgerät geht, dass eventuell ein neues internettüchtiges Gerät angeschafft werden muss. Da bin ich mal gespannt, wie da so die Abdeckung sein wird und die Resonanz.
Aber er musste für Wimbledon immerhin Sky abonniert haben, ne? Also
Das
jetzt war er
stimmt,
nicht bei
ja.
Eurosport. Ist aber trotzdem halt nochmal ein anderer Schnack, weil Sky halt in vielen Haushalten eher über Fußball schon vorhanden
Ja.
war, ist.
Ja.
Ne? Und jetzt, ja, bei etwas jüngerer Generation ist es jetzt vielleicht, ist es nicht ganz so extrem wie bei Sport Deutschland TV, dass vorher wahrscheinlich niemand oder fast niemand auf dem Schirm hatte, wo es ja auch ein anderes Modell gab, weil man ja praktisch so einen Turnierpass sich kaufen konnte, musste. Während beim Amazon Prime ja ein Abo-Modell ist, das viele der jüngeren Generationen vielleicht aus anderen Gründen auch schon haben. Vielleicht ergibt das ja da Effekte, dass dann da doch mehr an Bord sind, weil man es nicht speziell für Wimbledon sich geholt hat, dass da vielleicht auch Leute an Bord sind, die jetzt nicht so alles im Tennis verfolgen. Aber ich bin tatsächlich auch mal gespannt, wie das so angenommen wird. Bisher habe ich zumindest nicht so den unglaublichen Aufschrei im Internet-Tennis Deutschland gehört, wie es der Fall war, als klar wurde, dass die US Open von Eurosport zu Sport Deutschland TV wechseln.
Ja, da war der Schritt sicherlich krasser. Hier kennt es natürlich der oder die Sportbegeisterte auch schon aus der Konstellation mit diversen Champions League-Spielen,
Ach
die
ja,
dort
genau,
liefen,
Champions League ist ja auch da, Bundesliga
genauso
ist ja
wie
auch schon
auch
da, ne?
die
Also,
Bundesliga ja teilweise auch schon da lief. Ja.
genau, da hast du recht. Das ist dann vielleicht tatsächlich bis darauf, dass es eben kein klassisches Fernsehen auch noch zusätzlich mehr ist, tatsächlich eher mit Sky auch zu vergleichen.
Ja.
Weil man es halt aus anderen Gründen eh schon hat oder hatte.
Ja, und ein Großteil der euch bekannten Stimmen und Gesichter von Sky werdet ihr auch bei Amazon Prime wiederfinden. Das ist ja inzwischen ein Wanderzirkus, sei es der Marcel Meinert, der als Kommentator wieder aktiv sein wird. Und was mich sehr freut, nach einer künstlerischen Schaffenspause ist Moritz Lang wieder im Einsatz. Ich denke mal, ich habe es noch nicht genau gelesen, aber ich gehe mal schwer davon aus, als Field Reporter vor Ort. Da freue ich mich sehr drauf. Habe ihm immer sehr gerne bei Sky zugehört. Jetzt gucken wir die ganzen mal an bei dem größten
Tatsächlich,
Buchhändler der Welt. Ja.
ta
Ja.
tatsächlich schickt Amazon auch, ich weiß nicht, ob alle, aber viele Kommentatoren nach London. Die
Okay.
werden live vor Ort kommentieren. Das ist ein großer Unterschied zu vielen anderen Rechteinhabern. Und das schlägt sich meiner Meinung nach immer positiv nieder auf die Berichterstattung, weil es dann doch was anderes ist, wenn man
Toll.
so auch die Nebengeräusche auf der Anlage als Kommentator mitbekommt und nicht so tun muss, oh, es ist hier bewölkt und 23 Grad, obwohl
Ja.
man in München im Kabuff sitzt.
Absolut. Also insofern, wenn ihr jetzt Lust habt, das Ganze auch noch aktiv mitzubegleiten und mitzufiebern, indem ihr mittippen wollt bei unserem Tippspiel, noch könnt ihr daran teilnehmen. Schaut mal vorbei auf Twitter oder Instagram unter Tennisproleten. Da findet ihr alles zu Wimby Hot, unserem großen Tippspiel. Wenn ihr Fragen dazu habt, gerne in den Kommentaren dort. Ansonsten natürlich auch jederzeit Kommentare an uns, Feedback über kontakt@tennisproleten.de oder eben auf insbesondere Twitter und Instagram. Dir auch, Henrike, ganz lieben Dank für heute. Viel
Ja.
Spaß in Wimbledon oder beim Wimbledon schauen. Du wirst leider nicht vor Ort sein, aber viel
Nee,
Spaß.
leider
Ne?
nicht.
Ne?
Danke. Ich stimme mich heute Abend mit Rasen ein, aber
Gut.
dann geht's los.
Und da wir diesmal wieder keine halbe Stunde Werbung gemacht haben, können wir leider auch nicht das damit verdiente Geld nehmen, um vor Ort zu sein. Wir machen es von zu Hause aus, wünschen euch allen viel Spaß. Dir, Schwelli, nochmal ganz lieben Dank fürs Dabeisein, wie immer. Und ja, dann auf geht's. Calling London, würde ich sagen. Bis dann. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.
Ja, ist doch alles gut. Beruhig dich, beruhig dich. Geht ja bald weiter. Die neue Staffel Is Was, Doc? Ist doch bereits in der Mache. Kleinen Augenblick Geduld noch und dann gibt's hier wieder Geschichten über gute und schlechte Hundstage und natürlich Tipps von unserer Expertin Melanie Lippisch für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung.
Is Was, Doc? Mit Malte Asmus. Jetzt bewerten, abonnieren und weiterempfehlen.